Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, allein der Glaube, ein entscheidendes Stichwort der Reformation. Das war die Entdeckung Luthers, dass wir nicht zu Gott kommen, indem wir uns durch gute Werke hocharbeiten, noch mehr tun, wie das in anderen Religionen ist, sondern dass wir allein dadurch zu Gott kommen, dass Jesus alle unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Wunderbar. Nicht? Johannes 3,16, genau das passt zur Einleitung, nicht? Dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nur, es gibt biblische Texte, die scheinen etwas anderes zu sagen. Zum Beispiel der Jakobusbrief, den wir uns jetzt in einer Predigtreihe angucken. Wir haben heute den zweiten Teil, der dritte Teil ist dann in 2 Wochen. Zettel liegt am Ausgang. Jakobus legt Wert darauf, dass das Leben von Christen auch zu ihrem Glauben passt. Und darum steht die Predigtreihe unter dem Motto der Frage, ist dein Christsein echt? Heute haben wir einen Text, der sich mit dem Handeln von Christen beschäftigt. Und der scheint eben im Widerspruch zu dem zu stehen, was Luther wichtig geworden ist. Luther hat darum den Jakobusbrief einmal als eine strohende Epistel bezeichnet. Und er ging sogar so weit, dass er zeitweise der Meinung war, der Jakobusbrief gehört gar nicht in die Bibel. Das hat er offensichtlich kalte Füße gekriegt, dann später doch wieder rückgängig gemacht. Aber man sieht das bis heute, wenn ihr mal eure Bibel aufschlagt, die Reihenfolge der Briefe im Neuen Testament ist in der Lutherbibel eine andere als in anderen Übersetzungen. Da ist der Jakobusbrief nämlich weiter hinten. Und da spiegelt sich noch etwas wider von den Problemen, die Luther mit dem Jakobusbrief hatte. Lesen wir also den heutigen Text, Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Da schreibt Jakobus, was hilft's, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Amen. Ja, schauen wir uns nochmal das Problem an, das Luther hatte. Luther ist ganz wichtig geworden, der Römerbrief, und da steht zum Beispiel in Römer 3,28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und jetzt lesen wir hier Jakobus 2,24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Hört sich tatsächlich so an, als würde Jakobus genau das Gegenteil schreiben von dem, was Paulus geschrieben hat. Wie können wir das verstehen? Zum einen, wir müssen immer berücksichtigen, in welcher Situation etwas in der Bibel gesagt ist. In verschiedenen Situationen kann auch Verschiedenes richtig sein. Da ist zum Beispiel ein Christ, und ich kenne Leute aus der Seelsorge, denen geht das so, der ist immer unsicher oder die ist immer unsicher und fragt, habe ich jetzt genug getan? Sollte ich vielleicht noch mehr tun? Und selbst wenn man kurz vor dem Burnout steht, ich könnte ja noch mehr tun für den Herrn. Und da ist es ganz wichtig, einem solchen Christen zu sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was du tust. Entscheidend ist, was Jesus für dich getan hat. So wie Paulus es geschrieben hat. Ein anderer, der ist sich ganz sicher, ja, ich habe mich bekehrt, ich gehöre zu Jesus, also ist doch alles gut. Und wie mein Leben aussieht, ist doch egal. Nicht? Und wenn ich sündige, egal, Jesus ist für gestorben, also kann ich alles machen, was ich will. Und diesen müsste man dann mit Jakobus fragen, bist du dir sicher, dass du Christ bist, wenn es dir völlig egal ist, wie du lebst? Offensichtlich schreibt Jakobus an Christen, die an genau dieser Stelle ihr Problem hatten. Wir haben ja sozusagen eine fiktive Diskussion, die Jakobus führt mit seinen Lesern. Und darum musste er an dieser Stelle so stark die Werke betonen. Das ist das eine. Ein zweites, was hilft, wenn wir Jakobus und Paulus nebeneinander stellen, wir müssen immer gucken, was meint jemand mit dem, was er sagt. Das Problem ist ja, dass oft Leute die gleichen Worte benutzen, aber mit den gleichen Worten etwas anderes meinen. Also ich nehme mal so ein plattes Beispiel. Der eine redet von Liebe und meint Liebe, wo man für den anderen da ist und gegenseitig sich hilft. Der andere redet von Liebe und meint Sex und denkt nur an das, was er selber will. Also das gleiche Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Übrigens ist das auch ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit der bibelkritischen Theologie. Da wird oft Frommes gesagt, aber eigentlich was anderes gemeint. Da muss man genau gucken, was meint man eigentlich. Schauen wir uns das an, wie das bei Jakobus und Paulus ist. Für Paulus ist Glaube das Vertrauen zu Jesus, das automatisch ein Leben mit Jesus mit einschließt. Man könnte sagen, Paulus versteht den Glauben ganzheitlich. Wer an Jesus glaubt, nach Paulus, kann gar nicht anders, als sich auch von ihm verändern und prägen lassen durch seine Liebe. Eine Musterstelle dazu ist Galater 5, Vers 6, wo Paulus schreibt, dass der Glaube in der Liebe tätig ist. Also auch die Liebe ist sozusagen Teil des Glaubens. Werke dagegen, das ist für Paulus, wenn man einfach irgendwelche Vorschriften abarbeitet und sagt, wenn ich nur das mache und das mache und das mache, bin ich ein guter Christ. Zum Beispiel, das war seine Auseinandersetzung, wenn es nur um die Werke des jüdischen Gesetzes geht. Jakobus dagegen versteht Glaube und Werke ganz anders. Glaube ist für ihn eher etwas Theoretisches. Das ist jemand für wahr hält, ja, es gibt Jesus und das, was in der Bibel steht, stimmt. Und darum kann er in Vers 19 schreiben, die Teufel glauben es auch. Ja, auch der Teufel, auch ein Teufel weiß, wer Jesus ist. Vielleicht besser als wir oft. Aber ein Teufel würde nie im Sinne von Paulus an Jesus glauben, nämlich mit Jesus leben. Im Gegenteil. Werke sind bei Jakobus dann eben das Leben, was aus dem Glauben herauswächst. Das, was Paulus Liebe nennt. Und dann ist klar, im Verständnis von Jakobus, Glaube und Werke müssen zusammenkommen, zusammenwirken, wie er schreibt. Paulus und Jakobus setzen also unterschiedliche Schwerpunkte, aber meinen inhaltlich eigentlich das Gleiche. Es hört sich zwar widersprüchlich an, aber weil die einzelnen Worte unterschiedlich gefüllt sind, unterschiedlich verstanden werden, ist es kein Widerspruch. Wir schauen uns heute Jakobus 2 an und fragen uns, wie sieht unser Leben im Spiegel dieses Textes aus? Führt unser Glaube auch in unserem Leben dazu, dass sich etwas ändert? Oder eben die Frage für heute, ist dein Handeln echt? Das gehört auch dazu zum echten Glauben. Zwei Fragen dazu aus unserem Text. Erste Frage, ziehst du dich auf einen theoretischen Glauben zurück? Ich lasse eine Geschichte über eine ungewöhnliche Hochzeit in Indien. Da heißt es, die Hochzeit war vorbei. Verwandte aus allen Gegenden Indiens waren zu dem großen Fest gekommen. Die Geschenke waren ausgepackt, man hatte wieder Abschied genommen. Endlich waren Sunil und seine Braut allein. Als der Hochzeitswagen die Straße in Bombay hinunterfuhr, rückte Nalini die Braut ans äußerste Ende des Sitzes. So weit weg von ihrem Ehemann, wie sie nur konnte. Sunil, bring mich heim zu meinen Eltern, sagte sie. Heim, Nalini, was meinst du damit? Wir haben doch gerade erst geheiratet. Ich will nicht in das Haus, das du gebaut hast, wenigstens nicht für lange Zeit. Bring mich nach Hause zurück. So Neil schaute seine Braut befremdet an. Aber da konnte kein Zweifel sein. Sie meinte es ernst. Sein Erstaunen wuchs, als sie fortfuhr. So Neil, ich bin glücklich, dass wir verheiratet sind. Wir gehören zueinander. Ich darf deinen Namen tragen. Aber bitte, ich möchte lieber zurück in mein Elternhaus als bei dir bleiben. Ich will versuchen, dich wenigstens einmal in der Woche zu sehen, weil wir ja verheiratet sind. Aber mit dir zusammenleben, daran kann ich nicht denken. Ich gehe zurück in mein altes Leben, zu meinen alten Freunden, meinen eigenen Interessen. Wirklich, ich liebe dich. Ich habe dich ja geheiratet, oder nicht? Ich gehöre für immer zu dir. Aber ich will nicht, dass du in mein Leben eingreifst. Ich möchte leben, wie ich es will. Natürlich, wenn ich krank bin oder Geld brauche, werde ich dich sofort rufen. Denn schließlich bist du ja mein Mann. In der Zwischenzeit danke ich dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich dir gehören will. Danke, dass du mein Mann bist. Aber Hände weg von meinem Leben. Ich weiß nicht, ob sich das jemand ausgedacht hat, aber ich fand die Geschichte doch sehr treffend. Man könnte fragen, wäre das eine gute Ehe? Natürlich nicht. Ehe heißt ja, das Leben miteinander zu teilen. Und genau das ist es, was Christsein bedeutet. Es gibt viele, die sich Christen nennen, aber sich Jesus gegenüber so verhalten, wie Nalini ihrem Mann gegenüber. Ja, schön, dass ich zu dir gehören darf, aber bleib weg von meinem Leben. Mancher drückt es so nicht mit Worten aus, aber drückt es aus mit seiner Haltung, mit seinem Leben. Gott fragt sie, Gott fragt dich heute Morgen, welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Bist du bereit, dein Leben mir zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, dich von mir verändern zu lassen? Genau das ist das Anliegen von Jakobus in unserem heutigen Predigtext. Er wendet sich gegen Leute, die formal Christen sind, aber eben nur formal. Und wo das gar nicht sichtbar ist. Die vielleicht sagen, ich bin ja getauft und konfirmiert, also ist ja alles gut. Oder um es mal in Siegerländer-Variante zu sagen, wir waren in der Sonntagsschule, wir waren CVM, wir haben uns vielleicht sogar bekehrt, dann ist doch alles gut, oder? Mir begegnen immer wieder Leute, auch in Tauf- und Traugesprächen, die mir erzählen, ja, früher war ich auch mal am CVM und ja, mir ist das ja alles ganz wichtig, meine Kinder sollen auch mal auf die Freizeiten fahren, das war ja so schön. Aber wenn ich dann frage, wie sieht es denn heute aus mit Christsein? Ach ja, nee, das ist so viel anderes. Ich habe Haus, habe Beruf, habe Familie. Und man ist einfach nicht mal dabei und bringt sich nicht ein. Natürlich will ich nicht über andere urteilen. Nur Gott kann letztlich entscheiden, wer Christ ist und wer nicht. Aber der Jakobusbrief stellt uns doch in Frage. Jakobus fragt zum Beispiel in Vers 14, was hilft's, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann der Glaube ihn selig machen? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Nein, ein rein theoretischer Glaube kann nicht selig machen. Wer nur theoretisch glaubt, ist eigentlich kein Christ. Das ist gar kein Glaube. Und so auch Vers 17, so ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Haben wir einen toten oder einen lebendigen Glauben? Ein Glauben, der nur formal ist oder ein Glauben, der unser Leben prägt? Übrigens hat auch Luther Glauben so verstanden als lebendigen Glauben. Er hat einmal gesagt, wir sind nur aus Glauben alleine gerettet, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Und er meint damit, dass aus dem Glauben eben die Werke der Liebe wachsen. Nochmal, wir sind nur aus Glauben allein gerettet, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Übrigens war genau das auch das Thema in der Erweckungsbewegung im Siegerland vor etwa 150 Jahren. Da hielten sich fast alle für Christen. Und die kannten auch viel aus der Bibel, wahrscheinlich mehr als die meisten von uns heute. Aber der Glaube war nicht lebendig. Und Erweckung bedeutete dann, der Glaube wurde echt. Die Leute hatten auf einmal Freude daran, auf Gottes Wort zu hören. Das war nicht nur Pflichterfüllung. Es wurden zusätzliche Versammlungen neben den Gottesdiensten gegründet, weil die Leute sagten, wir wollen mehr von Gott erfahren, wir wollen mehr mit ihm leben. Die Männer vertranken das Geld nicht mehr in der Kneipe. Ich hörte das in Freudenberg, wo die Siegerländer Erweckung ausging, neben Truppach, Klammer zu, dass da mehrere Kneipen schließen mussten. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich will damit nicht sagen, dass Christen nie Alkohol trinken dürfen, aber es zeigt sich doch, wie der Glaube das Leben von Menschen ganz konkret verändert hat. Und so ist die Erweckung im Siegerlein ein gutes Beispiel dafür, wie toter Glaube lebendig werden kann. Jakobus gibt uns noch zwei Beispiele aus der Bibel. Das eine ist Abraham, Verse 21 bis 23. Abraham ist eine der herausforderndsten Geschichten aus der Bibel. Abraham war bereit, sogar seinen Sohn zu opfern, weil er wirklich Gottes Willen tun wollte. Natürlich wollte Gott nicht wirklich, dass der Sohn stirbt. Er wollte den Abraham aber testen. Ist er bereit, wirklich alles zu geben? Also er ist ein gutes Beispiel dafür, dass jemand, der glaubt, auch Werke tut, auch Gottes Willen tut. Übrigens nochmal zu Jakobus und Paulus. Das ist interessant, dass nicht nur Jakobus, sondern auch Paulus sich auf Abraham beruft. Römer 4 und Galater 3, da ist Abraham sozusagen der erste Gläubige im Sinne des Glaubens an Jesus im Alten Testament schon. Wo deutlich wird, alleine durch den Glauben gerettet. Und wir sehen hier wieder diese Spannung, aber gleichzeitig auch, dass Paulus und Jakobus eben das Gleiche sagen letztlich in anderen Worten. Für Paulus war klar, Abraham hat Gott ganz vertraut. Und Jakobus betont, wer glaubt wie Abraham, tut auch das, was Gott will. Das zweite Beispiel ist Rahab. Rahab war eine Prostituierte. Igittigit, sagen da manche. Aber genau die wird sogar hier als Vorbild genommen, weil sie die Boten aus Israel in Jericho aufnahm, sie versteckte und ihnen dann half, die Stadt wieder unbemerkt zu verlassen. Manchmal können gerade im Glauben, wenn wir so konkret mit Jesus leben, Vorbilder eine Hilfe sein. Biblische Vorbilder wie hier, Abraham und Rahab, aber auch Vorbilder, die wir kennen. Kennst du einen Christen, wo du sagst, so wie der, so sieht überzeugendes Christsein aus? Möchtest du auch so als Christ leben? Was hindert dich daran? Vielleicht denkt jetzt jemand, was für ein Druck. Das hört sich doch sehr nach Leistungsdruck an. Ich muss Werke tun. Kann ich denn zu Gott kommen, wenn ich nicht so viel kann? Oder wenn ich versage? Wir müssen genau hinschauen. Jakobus schreibt hier nicht, ihr müsst perfekt sein. Jakobus schreibt auch nicht, ihr dürft keine Fehler machen. Er wendet sich gegen Leute, die meinen, sie müssten eigentlich gar nichts tun. Das wäre völlig in Ordnung, wenn ihr Christsein und ihr praktisches Leben gar nichts miteinander zu tun hat. Die gar nicht bereit sind, sich von Gott verändern zu lassen. Wenn du also sagst, ich möchte mehr und mehr leben, wie Gott es gefällt, dann trifft dich das, was Jakobus schreibt, nicht. Aber dann kannst du dich herausfordern lassen, nicht aufzugeben, sondern immer weiter dran zu bleiben. Und, was ja auch sehr entlastend ist, wir müssen es ja gar nicht aus eigener Kraft tun. Gott hat gesagt, ich schenke dir meinen Heiligen Geist. Und dieser Geist prägt, dieser Geist verändert. Und natürlich werden auch die wirklich mit Gott leben wollen, nie alles richtig machen. Geht mir genauso. Ich merke immer wieder, wie klein mein Vertrauen noch ist. Und wie weit ich von Gott oft weg bin. Und da freue ich mich und brauche das, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Wir dürfen ihm das immer alles bekennen, wo wir sagen, Herr, ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt. Und wir können auf das Kreuz schauen, wo er alle Schwachheit, alle Schuld getragen hat. Also nochmal, es geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht um Leistungsdruck, aber es geht darum, dass wir nicht stehen bleiben bei einem theoretischen Glauben, dass wir uns nicht zurückziehen und sagen, ja, wir halten das ja alles für richtig, sondern dass wir immer wieder fragen, wie kann das praktisch werden in meinem Leben, dass mein Glaube echt ist, dass mein Handeln und mein Glaube zusammenpassen. Eine zweite Frage, die das sozusagen an einer Stelle praktisch macht, was wir eben so grundsätzlich gesehen haben, bist du für andere da, die deine Hilfe brauchen? Wir hörten schon letzte Woche, dass Jakobus einen besonderen Schwerpunkt legt auf das Thema Reichtum und Armut. Und das haben wir auch in unserem Predigtext. Da geht es um das Teilen. Verse 15 und 16 schreibt Jakobus, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Als Beispiel für das konkrete Leben im Glauben haben wir hier die Hilfe für Menschen, die in Armut leben. Tatsächlich ist das eins der schwierigsten Themen für Christen, das Thema Geld und Besitz. Natürlich können wir dankbar sein für das, was Gott uns schenkt, aber wie groß ist die Gefahr, dass wir uns an diese äußeren Dinge festklammern und meinen, ja, das ist alles für mich oder ich habe zu wenig und dann so wenig bereit sind zu teilen. Was sind Sie, was bist du bereit für andere zu geben? Natürlich möchte Gott, dass wir allen Menschen helfen. Aber interessant ist, dass Jakobus hier von Brüdern und Schwestern spricht, die Hilfe brauchen. Brüder und Schwestern, das sind die, mit denen wir gemeinsam an Jesus glauben. Also Leute, die zu Gottes Familie gehören sozusagen. Besonders wichtig ist also die tatkräftige Hilfe unter Christen. Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Unterstützen wir uns gegenseitig? Oder meinen wir so, über Geld spricht man nicht, Geld hat man nicht, ist ja Privatsache. Ein Problem ist, dass wir oft viel zu wenig voneinander wissen. Wir wissen es oft gar nicht, ob ein Bruder, eine Schwester Mangel hat, um es in der Sprache von Jakobus zu sagen. Wie wäre es, darüber offen zu reden? Für viele ist das irgendwie peinlich, unanständig zu sagen, ja, ich brauche finanzielle Hilfe. Warum eigentlich? Bei anderen Gelegenheiten scheuen wir uns doch auch nicht, um Hilfe zu bitten. Zum Beispiel, wenn einer ins Krankenhaus geht, dann bittet der andere, könnt ihr für mich beten? Gut, und es ist wichtig, dass wir das tun. Warum nicht auch offen um finanzielle Hilfe bitten? Und keiner muss sich jetzt hier vorne hinstellen vor die Gemeinde und sagen, ach, könnt ihr mir helfen? Ihr könnt mich ansprechen, ihr könnt einen Presbyter ansprechen, wir haben Schweigepflicht, wir haben eine Diakoniekasse, die extra dafür da ist, andere zu unterstützen. Oder in einem Hauskreis, wo man sich kennt, kann man sich persönlich helfen. Aber nicht nur bei uns in der Gemeinde. Vielen Christen auf dieser Welt geht es noch viel schlechter als uns. Und darum unterstützen wir auch missionarische, diakonische Initiativen überall in der Welt. Mancher fragt sich, es gibt so viel Not, wo soll ich denn da anfangen? Und nicht selten tut man dann gar nichts, weil man sich überfordert fühlt. Besser an einer Stelle anfangen. Nicht jeder muss alles machen. Ich empfehle, fragt Gott im Gebet, Herr, wo willst du, dass ich mich engagiere? Vielleicht legt er dir ein bestimmtes Land, ein Projekt oder irgendetwas anderes aufs Herz. Gelegentlich kommt dann vielleicht der Gedanke, und bleibt dann für mich genug übrig? Und wie ist das mit meiner Altersvorsorge? Ich sage jetzt nicht, dass Christen nicht für das Alter vorsorgen sollen, aber ich habe den Eindruck, wenn ich immer nur ängstlich frage, ob ich auch genug habe oder wie es mit meiner Zukunft aussieht, dann mache ich mich selber innerlich nur ärmer. Wer dagegen abgeben kann, der merkt, wie reich er ist. Es ist ein Privileg, teilen zu können. Die Finanzexpertin und Buchautorin Carmen Meyer schreibt, wir dürfen loslassen und das mit Freude. Und da ist Spenden der erste Schritt, der uns hilft, weil es uns zeigt, wie viel wir schon haben. Und sie ergänzt, durch Spenden fühlen wir uns automatisch reicher. Wir werden nie reich, wenn wir uns nicht reich fühlen. Soweit Carmen Meyer. Und die erstaunliche Erfahrung ist, da wo wir freigebig sind, etwas verschenken, schenkt uns Gott wieder etwas zurück. Nicht immer ein Geld, manchmal auch eine andere Währung, aber ich bin sicher, wir werden gesegnet. Ich erinnere uns nochmal an die Geschichte von dem Hühnchen, die ich letzte Woche erzählte, wo ein armes Ehepaar das Letzte, was es hatte, gegeben hat und dann viel mehr zurückgeschenkt bekommen hat. Propheten Maleachi, da fordert uns Gott sozusagen heraus und sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe und prüft mich damit, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Das ist ein guter biblischer Weg. Kein Gesetz, aber eine gute Richtlinie zu sagen, 10% von dem, was ich habe, abgeben für Gott und für Menschen, die Hilfe brauchen. Und dann verspricht Gott, wenn du das tust, wirst du gesegnet. Ich kann nur Mut machen, probiert's aus. Ist dein Handeln echt? So haben wir heute gefragt. Und die Antwort kann nur jeder von uns persönlich geben. Gott fragt sie, Gott fragt dich. Antworte mit deinem Leben. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir zu dir gehören dürfen. Vergib uns, dass wir dich und deinen Willen oft so wenig ernst nehmen. Und zeig uns, wie wir glaubwürdig als Christen leben können. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich lade uns ein zum Fürbittengebet und zum Segen noch einmal aufzustehen.
Herr, wir wollen dir Dank sagen. Dank sagen dafür, dass wir dir begegnen können. Im Abendmahl, in unserem Alltag immer wieder aufs Neue. Wir wollen dir Dank sagen dafür, dass du uns dein Wort gibst, das uns Weisung geben möchte. Wir wollen dich bitten, schenke du uns Kraft, Mut, Gebet, den Heiligen Geist von dir, dass wir immer wieder das umsetzen können, was du möchtest, dass wir erkennen, was dein Weg für uns ist. Herr, du siehst auch die Krisen und Kriegsgebiete auf dieser Welt. So viele sind es inzwischen. Wir wollen dich bitten, dass du den Mächtigen Weisheit gibst, Frieden zu schaffen. Ich möchte dich für uns bitten, dass wir immer wieder an die Menschen denken, die dort Not und Elend leiden und dass wir auch unsere kleinen Dinge dazu beitragen können, um an welchen Stellen auch immer Frieden zu schaffen. Herr, schenke du uns dafür auch Geduld, dass wir ja einen langen Atem haben, das immer wieder vor sich zu bringen. Herr, du siehst auch die Menschen, die anderen helfen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, zu Hause. Wir wollen dich für sie bitten, Herr, schenke du ihnen Kraft, Ausdauer, an manchen Stellen bestimmt auch Geduld, ja, dass sie eine gute Begleitung sein können und immer wieder anderen Menschen deine gelebte Nächstenliebe nahebringen. Herr, du siehst auch die Ferienaktionen, die Freizeiten, die gelaufen sind, die noch unterwegs sind. Hab du Dank für die gute und gesegnete Zeit, gemeinsam miteinander und gemeinsam mit dir. Wir wollen dich bitten, dass die Samen, die jetzt ausgestreut wurden, von deiner Liebe in dem Leben der Kinder und Jugendlichen und aller, die mit waren, auch Wurzeln schlagen. Und ich bitte, dass sie erkennen, wie wichtig du für das Leben und für den Alltag bist. Du siehst auch einen jeden von uns in unserer ganz speziellen Situation. Du siehst unsere Probleme und Schwierigkeiten. Wir wollen dich bitten, dass wir offene Augen, offene Ohren und ganz besonders ein offenes Herz haben für deine Weisung, dass wir erkennen, wo du uns begleiten möchtest, wo du uns zur Seite stehst. Wir wollen dich für Kraft und Langmut bitten, all die Situationen auch durchzustehen. Und für die Gewissheit, dass wir wissen können, dass du an unserer Seite bist. Wir wollen dich auch bitten, dass du unsere Augen öffnest für die Situation, wo wir vielleicht egoistisch sind, wo wir uns nur im Blick haben und nicht unsere Nächsten. Wir wollen dich bitten, schenke du uns da, ja, dass wir Nächstenliebe leben können, dass wir erkennen und weitergeben können von deiner Liebe, die du zu uns Menschen hast. Herr, Dank dafür, segne du uns. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.